so, okay, geil, die Entscheidung ist jetzt getroffen. Mhm. Eigentlich fühle ich mich gut. Wie war das bei dir?
Ja, also es war so dringlich nicht so von, weiß ich nicht, 15 bis 19 Uhr ungefähr. Und dann kam so der Moment, das war so ja, um 19 Uhr rum, wo ich halt irgendwie dann entschieden habe, okay, du gehst jetzt trinken. Egal wo, egal was, aber du wirst jetzt Alkohol konsumieren. Und da ist halt erstmal ein Druck abgefallen.
Hier, guck mal hier, rote ja. Socken, rote Socken.
Und blaue Socken.
Rot ja, und blau. Hier, das ist die neue SPD-AfD-Koalition. Ja,
neue Erkenntnisse vom rechten Rand. Featuring Sarah Wagenknecht.
Naja, es wird ja eh zukünftig interessante Parteienkoalitionen geben. Müssen. Ja. Müssen. Ja.
Oder
ja.
gar keine mehr.
Oder gar keine mehr. Einfach Weimarer Republik und was danach kam, wissen wir alle.
Parteienverbot.
Herzlich willkommen, Basti Bargeld. Bist du noch Basti Bargeld oder bist du jetzt Basti Barbell?
Beides.
Beides.
Ich bin auf der Bühne, bin ich Basti Bargeld. Privat bin ich Basti Bierschiss.
Du hast mehr Aliasse als Prince.
Als Freunde. Das ist direkt der Folgentitel. Mehr
stimmt, Namen als Freunde. Letztes Mal war doch mehr Diagnosen als Freunde.
Ja, und jetzt sind es mehr Namen, weil ich jetzt mehr Persönlichkeiten als Freunde. Das wäre doch was Wildes.
Basti, du gehörst zum erlauchten Kreis der Leute, die mehr als einmal zu Gast in meinem Podcast sind, obwohl es auch schon mittlerweile einige sind. Aber du gehörst dazu.
Erlaucht.
Erlaucht.
Ist das jetzt ein Angriff auf meine Form oder was?
Nein.
Bin nämlich etwas erlaucht, Leute.
Das würde ich mir nicht erlauchen. Ja, wir haben heute, also kurz als kleiner Teaser, du hast mich angeschrieben und gesagt, wir machen heute die große Rückfallanalyse. Müssen wir jetzt nicht sofort mit einsteigen. Aber letztes Mal hast du erzählt, letztes Mal warst du 6, 9 Monate clean zu dem Zeitpunkt?
Ich glaube 5.
5 Monate.
Schabelmann low.
Starten low. Es gab einen Rückfall. Müssen wir jetzt nicht sofort drüber sprechen, aber werden wir gleich drauf.
Ich dachte, wir steigen schon mal ein.
Ne? Wir steigen jetzt nicht kalt ein. Erstmal gratuliere. Ich habe leider jetzt irgendwie keine Trophäe oder sowas, aber du bist tatsächlich der Gewinner des großen Blumenhohl-Jahresrückblicks.
Ja.
Du hast den Top-Podcast-Moment 2023 mit mir gehabt. Entschieden durch mich.
Mit deinem Joke.
Aber du hast geil reagiert. Warte mal, vielleicht spielen wir den mal kurz ein. Wir sind beide süchtig. Du bist jetzt schon seit längerer Zeit in Therapie. Bist du jetzt geheilt oder immer noch homosexuell?
Oh, du Missgeburt, Alter.
Erzähl doch mal, wovon bist du denn süchtig?
Von Schwänzen, Moritz.
Aber ich glaube, das ist unheilbar.
Es lässt sich gut damit leben.
Ja, war geil. Fand ich lustig, dein Comeback. Du hast vor allen Dingen noch so ernst geguckt und dachtest, jetzt steigen wir ein in das große Psychotherapie-Borderline-Suchtgespräch. Und dem war nicht so.
Ja, nach 3 Monaten Therapie bist du nicht mehr so vorbereitet auf ein Comedian-Gespräch, sage ich mal.
Bist du jetzt ein bisschen wieder enteklektisiert?
So eine Therapie verliert halt, wenn man wieder in den Alltag einsteigt, so ein bisschen den Zauber auf jeden Fall.
Ja.
Also Alltag hat mich hart gebumst.
Ja.
Ja, also stellenweise. Ne? Ich habe ja zum Spaß am Ende der letzten Folge gesagt, so nächstes Mal machen wir eine Rückfallanalyse. Und tatsächlich, ich bin zwischenzeitlich rückfällig geworden. Aber nicht direkt nach der Therapie, sondern so 5, 6 Wochen nach Beendigung der Therapie, was so 1, 2 Wochen nach unserer Aufnahme war.
Okay.
Und das war, weil ich mir zu viel aufgeheizt habe. Ich bin relativ schnell wieder in den Job gestartet. So, es lief auch alles richtig gut. Ich habe Gesprächstherapie im Anschluss gefunden. Ich habe weiterhin Suchtberatung gemacht und so. Und ich habe regelmäßig eine Selbsthilfegruppe besucht. Auch Kontakt gehalten mit Mitpatientinnen und Mitpatienten. Und dann habe ich mir aber an der Arbeit noch zu viel aufgeheizt und mich zu sehr auf die Arbeit fokussiert und vor allem Betriebsratsarbeit. Das ist alles nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann war das zu viel Druck und dann habe ich tatsächlich zur Flasche gegriffen.
Bevor wir da jetzt genau einsteigen, du bist ja in guter Gesellschaft. Ganz, ganz viele Leute, ich glaube die meisten Leute werden auf ihrem Weg auch dann irgendwann nüchtern zu werden, rückfällig. John Cook von Sucht und Süchtig hat in der letzten Folge erzählt, dass er hat wirklich 20 Entgiftungen durchlaufen. 20 Stück.
Ja, also so weit, was heißt so weit? Also wenn ich früher angefangen hätte mit Suchttherapie oder so, oder wenn ich halt so zusammenrechne, waren halt auch mehrere Abstinenzversuche erstmal so selbstständige bei mir, bevor ich halt in den Entzug gegangen bin. Was haben wir heute? Am 18. oder so, ne?
Heute ist der 18.
Ja. Heute vor einem Jahr habe ich Küchendienst gehabt im Entzug. Das weiß ich noch.
Das war ein prägendes Erlebnis für dich, einmal aufzuräumen in deinem Leben.
Du Hure. Boah, Alter, der hat gesessen gerade schon wieder.
Du hattest eben den lustigen Spruch. Ich habe in der Tat, man sieht es jetzt hier nicht auf dem Bild. Wir haben auch ein neues Setting. Die Bude ist ein bisschen chaotisch heute. Und ich meinte vorher zu Basti, sorry, beim zweiten Date räume ich nicht mehr auf. Beim ersten gebe ich mir Mühe. Und dann meintest du, du könntest Autoreifen in der Bude verbrennen und es ist immer noch ordentlicher als bei mir zu Hause.
Das ist richtig. Also es ist unordentlich. Ist jetzt, ich wohne nicht auf der Müllhalde, so, aber es ist halt unordentlich, weil ich halt gerade irgendwie...
Weil du ein kreativer Mensch bist.
Ja, das Genie überblickt das Chaos wäre jetzt ein Kalenderspruch dafür.
Ja.
Nee, es ist gerade, es ist alles immer noch so ein bisschen, ich meine, man ist ja nicht von allem geheilt, wenn man so 4 Monate lang irgendwie mal meditiert und jeden Tag einen Arzt sieht. So.
Ja.
Also ich hatte halt einen Rückfall.
Aber erzähl mal, was war, wir haben ja häufiger Suchtdruck. Ja. Erstmal, in welcher Situation kam das auf und was war dann der Punkt, wo du gemerkt hast, so jetzt kann ich es eigentlich nicht mehr aufhalten. Das wird jetzt geschehen. Hey, ich brauche kurz eure Hilfe. Ich plane im Herbst 2024, dieses Jahr, in 10 Städte zu kommen in Deutschland mit meinem Stand-Up-Comedy-Programm. Und ich weiß noch nicht, wohin. Und ihr könnt jetzt abstimmen, in welcher Stadt ich vorbeischauen soll. In der Videobeschreibung habe ich einen Link gepackt, da könnt ihr euch eintragen. Und wenn ich dann in diese Stadt komme, dann kriegt ihr auch eine E-Mail. Ansonsten kein Spam, keine Werbung. Ich freue mich auf euch. 1,5 Stunden Comedy, danach trinken wir noch ein alkoholfreies Bier zusammen. Ohne eine Coke Zero. Und ihr könnt auch gerne saufen, wenn ihr wollt. Und jetzt geht's weiter.
Das ist beim, es ist auch im Suchtdruck und Rückfälle sind individuell, wie es Menschen gibt, natürlich. Ne? Jeder, bei jedem und jeder äußert sich das halt anders. Bei mir war es so, es war vergleichbar mit dem Rückfall, den ich halt vor der Klinik hatte, dass es sich so langsam angebahnt hatte, dass der halt das Stresslevel die ganze Zeit gestiegen ist, erstmal ohne dass ich Suchtdruck hatte.
Also über Tage hinweg.
Über Tage hinweg und so dieses trinke ich nicht, wird immer ein bisschen schwammiger so ungefähr. Ich war auch schon 1-2 Wochen davor immer mal wieder frustriert, so habe ich auch in der Suchttherapie geäußert, Alter, ich habe keinen Bock mehr. Jetzt habe ich die ganze Scheiße hinter mir, bin nüchtern, bin abstinent, aber ich habe langsam, dann kann ich, es ist gerade alles scheiße, es regt mich alles auf im Moment damals. Ich bin super on edge, es ist alles frustrierend, dann kann ich halt auch saufen so ungefähr. Mhm. Ne, das habe ich halt. Und den Tag, als ich rückfällig geworden bin.
Vielleicht nochmal kurz zwischengeschoben, weil du eben gesagt hast, dein Stresslevel oder dein Anspannungslevel hast du ja in der letzten Folge auch berichtet von deiner Borderline. Ist das eine Erkrankung, Borderline-Syndrom, unter dem du... Eine Persönlichkeitsstörung. Was zu... Grüße gehen raus. Ja. Früher, meine Ex-Frau hatte früher den Spitznamen für mich Ritzy. Also wegen Borderline. Ja.
Was, nicht wegen dem Namen, ne?
Ja,
das gar keinen Sinn.
Das heißt, dein Anspannungs, das ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung, wenn man noch unter der Suchterkrankung leidet. Wenn das Stresslevel hochgeht, dann ist es natürlich eine Kompensation zu saufen, was du aus der Vergangenheit kennst.
Ja, und so war es dann im Endeffekt auch. Also es war halt so, dass ich halt irgendwie Entscheidungen an der Arbeit treffen musste oder für mich getroffen habe, mit denen ich dann nicht so wirklich nüchtern klarkam. Und den ganzen Tag war ich schon so, also es ging mehrere Stunden tatsächlich. Es war jetzt nicht so, ich gehe an einem Schnapsregal und breche, sondern es war eigentlich so eine Entscheidung, die ich getroffen habe, noch Stunden bevor dem Konsum. Also es war auch, und im Vergleich zu dem davorigen Rückfall, habe ich auch auf jeden Fall gemerkt, wie diese Therapie in mir greift und dagegen ankämpft oder ich dagegen ankämpfe. Aber der Süchtige in mir und der kluge, abstinente Kopf in mir, die waren halt irgendwann gleich auf und der Süchtige ist vorbeigezogen und war dann im Vordergrund quasi, hat das Steuer in der Hand und alles, was halt mein therapiertes Wesen ist oder war, wurde dann mehr oder weniger belächelt von mir, dem Süchtigen, der da vorne war. Und es ging halt mehrere Stunden und irgendwann bin ich halt dann einkaufen gegangen. War das Berlin Lights oder so? Wie heißt das?
Ja, ist das im November oder im, nee,
wann September, ist Oktober, November, irgendwie. Ja. Also November war es definitiv nicht. Es war Ende September, glaube ich, Anfang Oktober, irgendwie so. Und da war Berlin Lights. Oder bin ich halt irgendwie in Berlin-Mitte?
Vielleicht ganz kurz erklärt, Berlin Lights, da wären so eine Kathedrale und das Brandenburger Tor und der Fernsehturm bunt angeleuchtet.
Genau, das ist eigentlich alles so. Und für Brandenburger ist es auf jeden Fall...
Da brennen die Fackeln bei der Montagsdemo.
Da wollte ich nicht hin.
Das brennt in Brandenburg. Aber vielleicht, also ich kann mich erinnern, also von früher, also ich bin ja seitdem ich nüchtern bin nicht rückfällig geworden, aber ich kenne das von früher. Natürlich Zeitpunkte, wo man sich vorgenommen hat, nicht zu konsumieren. Und ich kenne das sehr gut, dieses Gefühl, wenn der Suchtonkel oder das Suchtgedächtnis vorbeizieht an dem Frontallappen, an dem rationalen Gehirn, wie du es entschieden hast. Und dann gibt es das auch nicht mehr aufzuhalten. Dann ist es eine Entscheidung. Dann habe ich häufig aber früher auch eine Freude empfunden. So, okay, geil, die Entscheidung ist jetzt getroffen. Mhm. Eigentlich fühle ich mich gut. Wie war das bei dir?
Ja, also es war so dringlich nicht so von, weiß ich nicht, 15 bis 19 Uhr ungefähr. Und dann kam so der Moment, das war so ja, um 19 Uhr rum, wo ich halt irgendwie dann entschieden habe, okay, du gehst jetzt trinken. Egal wo, egal was, aber du wirst jetzt Alkohol konsumieren. Und da ist halt erstmal ein Druck abgefallen. Und da war auch keine Enttäuschung oder sonst was. Da hat zwar immer noch was in mir so gekämpft, aber ich bin dann nicht zielstrebig wie so ein Ferngesteuerter, aber ich bin so ein bisschen auch im Block gelaufen, habe mir Zeit gelassen irgendwie, habe das auch so ein bisschen herausgezögert. Und ich glaube, das war so der Teil, der dagegen angekämpft hat. Hat er noch so gesagt, ja, dann geh doch noch mal in den Block und so weiter. So wie das sonst eigentlich das Suchtgedächtnis macht, so geh doch mal da lang, weil da ist ja dieser Späti, vielleicht könntest du was trinken. So nach dem Motto. Und das war in dem Fall irgendwie dieser nüchterne Teil in mir, der dann irgendwie so unbewusst mich...
Aber eigentlich war dir klar, die Entscheidung,
das
wird passieren.
Das war halt eine Entscheidung und die saß. Und dann stand ich halt auch ewig lange vor den Getränken und habe mir ein Bier ausgesucht. So.
Du hast das so ein bisschen zelebriert auch?
Ganz, im Gegenteil tatsächlich. Es war wirklich die ganze Zeit so ein Kampf so. Mach ich's nicht. Aber es war eigentlich ziemlich klar so, ich habe mich mehr oder weniger selbst überreden müssen, jetzt nicht wegzugehen, sondern zuzugreifen. Es war wirklich eine neue Erfahrung für mich.
Hast du dich so ein bisschen, als ob jetzt irgendwie der Späti-Verkäufer oder sich die anderen Leute was denken, so ein bisschen, du bist jetzt ertappt? Oder, ich meine, was ja Schwachsinn ist, was soll der sich denken?
War halt so Freitagabend.
Okay, da war geht halt man auch, unter in der Menge.
Und dadurch, dass ich halt Alkohol konsumiere seit meiner Jugend, und das so ein normales Ding ist, auch gesellschaftlich normal, wo ich immer unterwegs war, dass man, also in Berlin wirst du teilweise ja nicht mal komisch angeguckt, zumindest kommst du dir, wenn du konsumierst, nicht so vor, dass du komisch angeguckt wirst, wenn du halt um 12 Uhr dir zwei Bier holst irgendwo.
Ja.
Es ist halt, wie es ist so ungefähr, und das war das halt dann auch so. Dann habe mir halt auch nicht anmerken lassen, dass da gerade was in mir arbeitet so, habe halt zwei Bier mir geholt und habe mich irgendwie vor den Berliner Dom gesetzt und mir eins aufgemacht.
Wie hat das erstmal der Geschmack, hat das geschmeckt wie früher? Wie war der erste Schluck?
Schwer zu sagen, das ist eine Weile her, ne? Aber auf jeden Fall hat es nicht gekickt, es hat nicht geschmeckt, weil ich auch nie so der Biertrinker war. Ich habe mir einen Heineken geholt, so, ja, geile Werbung, ne?
Alles andere ist auch scheiße, von daher.
Nee, ich bin so ein Grünflaschenkind gewesen. Ne?
Ich weiß, was ist. Das ist übrigens nachgewiesen, dass das was rein Psychologisches ist. Wenn man Tests macht mit grünen oder braunen Flaschen, wie die Leute das Bier bewerten, das hat einen großen Einfluss, auch wenn das gleiche Bier drin ist.
Jetzt ist Jever halt auch in der grünen. Lass uns nicht über Biermarken reden.
Ist scheißegal. Aber was ich immer denke, so, wenn ich jetzt eine Flasche Bier trinken würde, jetzt nach 2,5 Jahren Abstinenz, wahrscheinlich wird das richtig ballern. Du hast gesagt, es hat gar nicht gekickt. Also hat dich schon schummrig gemacht oder hat gar nicht gewirkt?
Ja, ich habe da gar nicht drauf geachtet, auf die Wirkung. So erst, ich habe dann das zweite getrunken und ich habe das sehr langsam getrunken und war auch traurig. Habe irgendwie Musik gehört, so, habe auf den Dom geschaut, dann hat ganz kurz angefangen zu regnen, habe gedacht, alles klar, Gott weint. Dann hatte ich so einen kurzen spirituellen Moment und dann habe ich das zweite Bier aufgemacht, so von wegen, ja. Also das Zeichen hat leider noch nicht gewirkt, großer, Alter, großer, ich sag Gott ist divers, Gott ist divers.
Ich habe gestern eins der besten Memes zum Thema Drug Addict oder Addiction überhaupt gelesen, auf Englisch sage ich es, weil es punchier ist, da stand, the worst thing about addiction is you end up religious. Und das fand ich sehr lustig. Ich finde das so schlimm, ich bin ja auch in dieser App I Am Sober und in dieser Community, sobald da einer schreibt von wegen so, oh, thank the Lord, I found Jesus, denke ich immer, dann scroll ich weiter. Ich sag, geh mir aus dem Weg.
Aber jetzt unpassend, ich wollte eigentlich den Rest der Folge mit dir über Gott reden.
Ja, gerne. Gerne. Hast du zu Gott gefunden durch die Sucht oder durch die Nüchternheit?
Nein. Die Therapie hat so ein bisschen Spiritualität in mir aufgemacht.
Ja,
so. Und ich gehe jetzt seit Ende letzten Jahres
in die Kirche.
Nee, aber tatsächlich wieder zu einer AA-Gruppe. Und die diese 12 Steps sind ja auch sehr, da kommt sehr oft das Wort Gott drin vor. Und ich glaube nicht an Gott, aber sich so öffnen einer höheren Macht gegenüber. Und wenn es für mich eben das Gute im Menschen ist oder sonst was, da sage ich mal gucken. Ne? Also, aber ich
werde jetzt
nicht zu irgendwas konvertieren.
Nein, es gibt ja schon ein paar gute Werte, die Religion vermittelt. So ist es ja nicht. Die Institution ist halt das Problem. Aber okay, dann hast du dort alleine gesessen und dir 2-3 Bier gegeben.
Ja, und dann bin ich
ins Berghain.
Nee, ins RSO. Ich bin tatsächlich später noch, also das war dann halt so.
RSO ist das da hinten Richtung Flughafen?
Schöne Weide.
Ja.
Ja, und dann habe ich halt, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dann noch gemacht habe. Ich habe dann, was ich auf jeden Fall gemacht habe, da hat nämlich irgendwie dann was in mir gegriffen. Ich war nicht zufrieden damit, dass ich gerade trinke, aber ich habe gesagt, jetzt machst du das Beste draus. Weil das Suchtgedächtnis halt so denkt, ne? Also deswegen kann ich halt das halt als Vorfall auch nicht abbrechen. So. Ich habe noch während des Konsums und des Abends meinem Suchttherapeuten eine SMS geschrieben: Bruder, ich bin rückfällig geworden, brauchst du was vom Rewe? So ungefähr. Ich habe halt gesagt, hier, alles klar, das ist passiert. Nächste Woche bräuchte ich dann vielleicht einen Akuttermin, lass uns mal drüber reden, so ungefähr. Also das habe ich halt noch gemacht und ich habe es ja auch zwei Tage später auf Instagram damals aufgemacht gehabt und gesagt, ich bin rückfällig geworden. Weil ich mir halt selber den Druck machen wollte, eben nicht einfach wieder in sowas zurückzufallen und es mir oder dem Süchtigen mir schwer machen wollte. Und deswegen
also durch die Öffentlichkeit, dich selber exposen, um zu zeigen, okay, alle gucken und fragen jetzt vielleicht, wie geht's jetzt weiter?
Macht halt jetzt nicht jeder, aber das ist halt so Sachen öffentlich aussprechen, ist halt so, wie ich halt auch hier im Podcast war und gewisse Sachen zum ersten Mal in meinem Leben, vor allem im Mikrofon gesagt habe. Das ist halt auch mir selbst so die Pistole auf die Brust setzen und sagen, nee, du gehst jetzt mal einen anderen Weg oder einen gesünderen vielmehr. Und das war halt auch diesen Rückfall eben offen anzusprechen, hier drüber zu reden natürlich auch nochmal.
Und wie ging es dann weiter in den nächsten Tagen? Ist es dann wirklich geblieben bei dem einmal oder was ich mir vorstellen könnte bei mir, da würde mein Suchtgehirn, guck mal, da kommt der Kölner wieder raus, mein Suchtgehirn.
Gölschjung.
Sagen, es ist jetzt Freitag, Wochenende nimmst du jetzt eh mit.
Ja, das ist halt das Ding. Ne? Also das ist nach diesem Rückfall nicht geschehen. Damit könnte man sagen, es wäre vielleicht ein Vorfall gewesen, aber es hat halt was aufgemacht. Ne? Also ich bin dann halt, ich habe dann wieder den Monat, also so 4 Wochen nicht konsumiert. Ich habe dann über die Arbeit nochmal so 2 Betriebsratsseminare mitgenommen, die ich schon gebucht hatte für mich. Ne? Und danach habe ich mich krank schreiben lassen in Absprache mit meiner Vorgesetzten. Auch weil ich gesagt habe, hier, also der habe ich das auch erzählt, so. Die folgt mir auch auf Instagram, aber auch, das ist auch cool. So.
Ja.
Und dann so 4 Wochen später ging es halt wieder los, ne? Weder am Wochenende wieder irgendwie getrunken.
Ich denke mal, dass der zweite Rückfall, das geht dann schon wesentlich schneller und leichter oder die Hürde ist niedriger.
Ja, und dann war es halt auch so, dass ich halt wirklich vor allem November, Dezember, nicht unter der Woche, aber regelmäßig jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende konsumiert habe. Weil da ist noch was, das nimmst du so mit und da ist was und jetzt geht's dir so und so. Und dieser, ne, und sobald man, ich glaube, da haben wir auch drüber geredet in der ersten Folge, sobald man diesen Timer halt wieder so, ob jetzt im Kopf oder in der App oder so, sobald der auf Null ist, ist echt schwer, das ist erstmal ein scheiß Gefühl, den zurückzusetzen. Und es fällt dir nicht mehr so schwer, dadurch den halt nicht nächste Woche nochmal auf Null zu setzen, weil es sind ja nur 7 Tage.
Genau, du hast noch nicht so viel aufgebaut. Ich habe ich mit John und Hagen auch drüber geredet. Dieser Timer hat mich in der Tat schon häufiger, ich will nicht sagen, dass es das Einzige war, aber er hat auf jeden Fall geholfen, diese Zahl zu sehen und sich zu denken, ich möchte jetzt nicht, dass da eine Null steht. Was ja eigentlich was total Arbiträres ist. So.
Ja, also manche sagen halt auch, hey, warum zählst du überhaupt, wenn das doch dein neues Ich ist. Ne? Es gibt Leute, die nehmen dann, okay, ich bin jetzt nüchtern, das nehme ich in mir auf, ich sehe mich nicht mehr als Trinker, warum sollte ich zählen, weil das ist meine neue Persönlichkeit. Es gibt Leute und für die funktioniert das, aber am Anfang ist es eine ganz gute, nicht unbedingt Stütze, aber es ist ein ganz gutes Tool, sage ich mal, als Motivator.
Vor allem alles, was hilft und ich kenne sehr viele Leute, denen das hilft, mir hat es auch geholfen. Vielleicht gibt es Leute, die so frei davon sind, von Gamification. Aber ich glaube, gerade für Suchtleute funktioniert so etwas gut. Ja.
Also was mir zum Beispiel, wenn es um rückblickend die Zeit geht oder so, immer gut geholfen hat. Es gibt ja auch so, nicht nur I'm Sober, aber es gibt ja auch so Informations-Apps oder so zum Beispiel Nichtraucher-Apps zum Beispiel. Oder es gibt auch welche für Fasten. Ne, wenn du halt irgendwie so Fastentracker und sowas. Ne?
Wo man einfach nur auf den Knopf drückt, so jetzt geht's los,
Intervallfasten. Was man da halt bekommt in solchen Apps, auch in den Gratis-Varianten kriegst du halt Informationen, okay, so und so viele Tage bist du jetzt oder so viele Minuten, beim Rauchen geht es echt schnell, so oder nach 30 Minuten ist dein Blutdruck wieder normal oder dein Puls jedenfalls. Und nach 2-3 Tagen kommt halt dein Geruchssinn wieder und das hast du halt in dieser App halt alles aufgezählt und ich finde es immer interessant, das an mir selbst zu bemerken und es ist natürlich auch irgendwie so ein Mitmotivator. Jetzt ist alles aus deinem Körper raus. Jetzt dürftest du keine Entzugserscheinungen mehr haben. Da kannst du halt auf das nächste fiebern und auf was zurückblicken.
Ja.
Was dich auch bestätigt in dem, was du bisher ja geschafft hast. Mhm.
Mir hat dieser Counter vor allem ganz am Anfang und sage ich mal das erste Jahr geholfen. Ich habe in diese App schon sehr lange nicht mehr reingeschaut. Irgendwann interessiert es einfach nicht mehr. Aber am Anfang hilft es wirklich, ja, das zu zelebrieren, 30 Tage, dann kriegst du da auch so Medaillen. Und man kann sich bei I Am Sober, ohne jetzt Werbung zum, obwohl für I Am Sober mache ich gerne Werbung, holt euch I Am Sober, gibt es auch eine Community-Funktion, wo andere Leute dann, die genauso lange nüchtern sind wie du, mit der gleichen Substanz, erzählen, Fotos posten und dann kann man sich so gegenseitig so ein bisschen aufbauen und encouragen und das hilft schon, gerade in Momenten, wenn man sich vielleicht alleine fühlt.
Ja. Also das habe ich über einem Sober nie so benutzt. Ich habe die App in der Vergangenheit auch benutzt. Ich habe sie jetzt auch gerade auf dem Handy, aber ich schaue echt selten rein. Aber ich bin gerade sehr stabil eigentlich. Und das ist immer so eine Sache, wenn man das selbst über sich sagt, ist es natürlich, ey, der nächste Rückfall könnte halt um die nächste Ecke kommen, so ungefähr. Also das ist mir durchaus bewusst, aber momentan geht es mir echt gut.
Wie lange ist jetzt deine letzte Konsumeinheit her?
Ich kann den meinen Sober Day sagen, das war der 28. Dezember letzten Jahres. Das heißt, ich habe über Weihnachten konsumiert. Das war ein ziemlich wilder Ritt, auf jeden Fall.
Aber krass, dann hast du Silvester nicht noch mitgenommen?
Silvester war ich auf der Handelbank.
Silvester war ich auf der Handelbank.
Ich habe ein Video, wie ich auf der Handelbank.
Hast du 12, so 10, 9?
Ja, so könnte man es schneiden, aber tatsächlich findet das Video nach 0 Uhr oder während 0 Uhr statt und im Hintergrund sind halt hinter so einer Glasfassade sehr viele Feuerwerkskörper, die hochgehen. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ich wünschte, ich hätte mehr Gewicht auf der Stange, dann würde ich es auch hochladen.
Oder wäre es besser im Video-Editing? Aber waren da viele Leute? 0 Uhr oder warst du der einzige Loser?
Vier Leute waren da drin, der Typ, der gearbeitet hat.
Ach, krass.
McFit war das in Reinickendorf.
McFit in Reinickendorf.
Ein ganz schönes Studio. Besser als teurere Studios tatsächlich. Also, aber echt. Ja.
Und das war dann eine bewusste Entscheidung. Ja, offensichtlich bist du bewusster hingegangen, aber auch dem Feiern aus dem Weg zu gehen und ich mache was komplett. Weil alleine zu Hause sitzen ist wahrscheinlich keine gute Idee, ja? Wenn du.
Na, in Berlin, in Brandenburg geht's, sag ich mal. Mhm. Also, das hatte ich hatte mir vorgenommen, an Weihnachten und an Silvester eben für mich zu sein, nüchtern zu sein. Silvester hat es nicht, Quatsch. Weihnachten hat es halt null funktioniert. Da war ich 3-4 Tage lang unterwegs, zwar mit so Ruhepausen dazwischen, aber ich war halt wirklich, oh Junge, war ich unterwegs, sage ich mal. Es war halt wirklich, da habe ich nochmal richtig auf die Kracke gehauen. Also
auch mit anderen Substanzen.
Ja. Ja, offensichtlich. Ne? Also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, weil es A triggern könnte und B auch, bis zu einem gewissen Punkt sind mir Sachen angenehm drüber zu reden. Ja. Und da muss ich sagen, so, also das war echt. Also ich habe jetzt keine Sachen gemacht, für die ich mich nachträglich schäme.
Ja.
Werde ich in die Hölle kommen? Ja.
Ja, aber das steht eh fest.
Wer weiß. Vielleicht mache ich 2024 hetero. Das geht nicht, ich habe schon.
Ab jetzt. Machen wir dann deinen.
Ab morgen, Boris, du hast noch die Chance.
Nicht mehr I am sober, I am hetero.
I am straight.
Ja. 20 days without cock.
Ja,
das ist rückfällig geworden. Aber da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Gibt es keine Heilung für. Eine sexuelle Präferenz ist nicht zu ändern.
Ja.
Ja. Aber es gibt auch keine Bestrebungen deinerseits. Hattest du mal was mit einer Frau?
Nicht wirklich.
Was heißt, ihr habt ein bisschen rumgefummelt?
Ja, so weit halt.
Ja.
Und das war eigentlich das.
Das war das.
Ja, ich war nicht auf diese, also gar nicht auf so eine Frage vorbereitet. Jetzt fällt die Maske.
aber war das, das war wahrscheinlich dann nicht. Das war jetzt nicht letztes Weihnachten.
Nee, es war nicht letztes Weihnachten, da sind keine Frauen reingekommen. Also tatsächlich in solchen Gefilden habe ich mich bewegt. Habe keinen Tripper. Ich habe meine Testergebnisse letzte Woche zurückbekommen und ich habe keinen Tripper.
Nobody asked, aber okay.
Angenehmer, als auf Frauen, Sex mit Frauen angesprochen zu werden.
Ja?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Aber
ja, das war wahrscheinlich.
Nee, ich habe mich einfach sicherheitshalber tatsächlich testen lassen, weil ich auch mit jemandem intim geworden bin.
Ja.
Während Weihnachten. Der,
hast denn ganz gestopft?
Der Heilige Geist ist in mich.
Ganz gestopft.
Ja. Der Heilige Geist ist in mich gefahren.
Wie ist das eigentlich in einer, du musst jetzt nicht von dir persönlich erzählen, aber in der Szene? Ich habe ja mit eine Folge gehabt mit Maria, da hat die darüber gesprochen, dass wenn sie Sex hat mit Leuten, One-Night-Stands, dass so 80% der Typen noch nicht mal irgendwie nach Verhütung fragen. Ich meine, klar, bei Heteros gibt es noch das Thema Kinder zum Thema Verhütung, aber dass Kondome eigentlich so gar kein Ding mehr sind bei jungen heterosexuellen Paaren. Wie ist es in der schwulen Szene mittlerweile? Ich meine, klar, durch PrEP. PrEP, für die, die es nicht kennen, wenn man PrEP nimmt, ist man nicht mehr, kann man sich nicht mit HIV infizieren?
Ja, PrEP ist ein Medikament, was man entweder regelmäßig einnehmen kann, wie die Antibabypille, nur dass das halt natürlich, die Antibabypille schlägt sich komplett auf den Hormonhaushalt, ne? Mhm. Und bei PrEP nicht.
Geht nicht auf Testo und so?
Nee, PrEP ist, geht aufs Immunsystem maximal. Mhm. Also du nimmst, weißt du, du nimmst jetzt nicht PrEP und dir schießt die Milch ein oder so. Also das ist bisher, also das ist halt wirklich eine, das, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, ne? Deswegen, aber
ist keine, wir sprechen hier keine Empfehlungen aus, ja.
Ja, gut, also was heißt Empfehlung? Ich selber nehme es gerade nicht. Ich habe es noch nie genommen, aber ich habe einen Termin zu einem Vorgespräch.
Ja, das hat, also zur Erklärung, wenn man regelmäßig preppt, dann könntest du, natürlich nicht geplant, aber wenn du dann Sex mit einer Person hast, die den HIV-Virus in sich trägt, kannst du dich nicht anstecken.
Es senkt das Risiko um über 90% auf jeden Fall, was viel ist. Natürlich, das Ding ist halt, die Leute vergessen halt auch, also um die erste Frage zu beantworten, es ist eine absolute Baerbeck-Szene. Also es wird halt, Baerbeck kommt aus dem Reitsport und bedeutet ohne Sattel, in dem Fall bei uns, ohne Kondom. Ja? Das heißt,
wie unsere Außenministerin Annalena Baerbeck.
Ja.
Baerbeck-Szene.
Jedenfalls, ich würde auch nicht mal von einer Szene reden. So. Ja. Also es gibt verschiedene Szenen, es gibt keine eine Gay-Szene. So. Hm. Also könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. So. Ja, die 90er sind vorbei, Christian. So. Weißt du, also chill. Also wenn du jetzt von, ich weiß nicht, mit wem ich gerade rede, aber es gibt natürlich, gibt's halt auch Gay-Community, aber es gibt nicht die eine Szene in Berlin, so, das will ich damit sagen. So, du kannst halt täglich PrEP nehmen, wie halt tatsächlich die Antibabypille quasi, dass du die täglich nimmst. Du kannst PrEP aber auch, wenn du jetzt zum Beispiel nicht regelmäßig Geschlechtsverkehr mit vielen wechselnden Partnern hast, so wie 5% der Homosexuellen so gefühlt in Berlin. Nein, gibt natürlich wesentlich mehr, die ein bisschen gediegener und konservativer auch sind und vorsichtiger natürlich auch und gesünder und was nicht alles da mitspielen könnte.
Aber Kondome spielen so in Darkrooms keine Rolle?
Ja, nicht wirklich so. Also du hast selber eins dabei so. Und es gibt halt Leute, die dann halt den Geschlechtsverkehr wahrscheinlich auch mit dir ablehnen würden, weil du halt mit Kondom bumsen willst. So. Okay. Und dementsprechend bin ich halt nochmal super vorsichtig. Aber das andere ist auch, die Leute, ich weiß nicht, ob sie es vergessen oder ob es ihnen scheißegal ist, so, aber du kannst halt auch nicht nur HIV kriegen
durch Ich wollte gerade sagen,
also, du kriegst die
eine Renaissance des Trippers wahrscheinlich.
Tripper, die Syph kann unterwegs sein, so Syphilis.
Herpes.
Einen Genitalherpes vor allem so. Oder du kannst dich halt auch, weißt du, in so einem Darkroom kannst du dir halt auch einfach einen viralen Infekt oder eine Angina Pectoris holen oder so, also eine Entzündung in irgendeiner Form oder einen viralen Infekt. Also ich bin halt, also dieses, also wie horny muss man sein? Antwort ja, ist halt, um halt darauf zu scheißen so.
Und viele Leute machen sehr, sehr viele, also das Gehirn schaltet dann stark aus. Vor allem, wenn du auf Drogen bist und dann super horny und manche Drogen sorgen ja dafür, dass man richtig horny wird.
Ja.
Einfach so anderes Level.
Ja, das ist halt dann.
Und dann schaltet das Gehirn einfach aus. Ja. Klingelt dein Handy?
Ja, das ist mein Prep-Wecker. Spaß. Es gibt nicht nur einen Pillenwecker, sondern es gibt halt auch.
Du hast aber ein tolles neues iPhone. Alter, ist das neu, Basti?
Ja, das ist sehr neu. Folgt mir Basti Babel. Ich komme auf meinen alten Account, komme ich nicht mehr rein
tatsächlich. Hast du dich. Sehr schön. Haben wir das auch erklärt mit der.
Das haben wir. Ich weiß nicht, wer gefragt hat. Außer dir,
Ich habe gefragt, was mich interessiert.
Also ja, also ich habe da.
Aber die Angst vor HIV ist weg eigentlich, ne?
Also die Besorgnis jetzt nicht mehr so groß. Ich habe keine vielen wechselnden Geschlechtspartner. Ich kenne eine Person eigentlich normalerweise, bevor ich mit ihr in die Kiste hüpfe.
Dann Namen austauschen.
Ja. Nehmen wir ein Konto zusammen auf, Moritz und Feuer. Ich bumse nicht vor dem Gemeinschaftskonto.
Gemeinsamer Mietvertrag.
Genau. Genau, also ich verurteile niemanden, der sex-positiv und offene Beziehungen führt oder sonst irgendwas. Mein Lifestyle ist es auf Dauer nicht.
Könntest du dir eine monogame Beziehung? Ist Monogamie ein großes Thema in der Gay-Szene?
Ach, das weiß ich. Da kommt es auch drauf an, wen du fragst, glaube ich. Also generell ist in Berlin ja ein relativ, wie soll ich das jetzt formulieren, ein relativ hedonistisches Pflaster. Da geht natürlich eine offene Beziehung oder Polyamorie wahrscheinlich für manche Menschen auch Hand in Hand so ungefähr. Also mehr als bei mir auf dem Dorf auf jeden Fall. Also Polyamorie gibt es da nicht. Da gibt es halt irgendwie Bauer Horst, der irgendwie die Cousine noch bums nebenher.
Da gibt es ja nur zwei Schwule.
Die sind nach Berlin gezogen.
Die sind nach Berlin gezogen.
Das kommt auch noch dazu. Also wie gesagt, ich will mir da kein Urteil über Menschen erlauben.
Ja.
Ich weiß, dass ich ein monogam liebender Mensch wahrscheinlich bin.
Das gilt als Fetisch.
Ja, no kink-shaming.
No kink-shaming.
Was ist dein Fetisch?
Let's talk about Liebe. Fetisches. Apropos Dopaminspiegel steigern und Substanzen, du guckst dich ja auch gerade um nach einer Eistonne.
Ich gucke mich gerade um nach einer Eistonne, ja.
Du guckst gerade um nach einer Eistonne und du weißt wahrscheinlich, dass Eisbaden den Dopaminspiegel genauso stark steigert wie Kokain.
Ja, seit deiner letzten Folge mit dem Podcast Sucht und Süchtig.
Sucht, auf den wir nochmal verweisen.
Die ihr hier verlinkt findet.
Hier verlinkt. Genau, und für Stunden anhält.
Ja.
Was hältst du davon, wenn wir am Ende der Folge in dieses Eisbad hier steigen?
Ich piss rein.
Ja, das wird den, dann gehe ich zuerst rein.
Ach so, du willst auch. Wir können auch gemeinsam. Ja. Dann piss ich vorher woanders.
Ich dachte, wir hätten gerade das, okay, no king shame. Steigen wir heute ins Eis oder heute nicht?
Können wir machen. Ich habe eine Badehose dabei.
Du hast eine Badehose dabei? Mhm. Ich habe Neoprensocken.
Jeder kriegt einen.
Würde ich auch teilen mit dir.
Ja, aber gleichzeitig nur
wenn wir beide reinpassen. Okay, dann ist das der Cliffhanger. Am Ende der Folge steigen wir
Bareback
in die Wanne. Wir steigen ineinander verkeilt, während wir ins Eis steigen.
Warte mal, hier sind ja auch Kameras.
Hier sind auch überall Kameras, weiß gar nicht, ob die laufen. Dann gehen wir gleich ins Eisbad. Bist du so eine kleine Vorbereitung für, weil du ja irgendwann in einer der nächsten Folgen blamieren oder erfrieren auch dabei sein wirst? Warst du schon mal in der Eistonne?
Ich war noch nie in der Eistonne, ich dusche gerne kalt. Und nach dem Kaltduschen, das ist nicht vergleichbar, ist klar, aber nach dem Kaltduschen gehe ich jetzt im Winter meistens mich an der Luft draußen tatsächlich trocknen.
Schön, es wird heute auf jeden Fall ein anderer Schnack, weil ich glaube, es ist so kalt, wir werden die Eisdecke aufhämmern müssen, die ist gefroren und ich denke, es werden dann so 1-2 Grad in der Tonne sein.
Ich glaube, das ist zu viel für mich, also nicht zu warm, sondern zu kalt für mich wahrscheinlich, aber ich probiere es aus, aber ich weiß nicht, wie lange ich halte, weil man soll sich ja auch langsam runterregeln.
Ja, wir werden es gleich ausprobieren, wir werden sehen.
Mein Herz macht es mit, denke ich mal, aber.
Du fühlst dich jetzt zurzeit sicher, hat es... Alkohol ist deine Hauptsubstanz, ne?
Ja.
Die am gefährlichsten ist. Wie ist das, wenn du durch Supermärkte gehst oder im Café sitzt? Oder wie ist das denn? Du bist jetzt wieder auf Comedy-Bühnen, das heißt, du bist stark mit Alkohol konfrontiert.
Geht tatsächlich. Also zum einen bin ich nicht so stark konfrontiert, eher vom Publikum so, aber jetzt dadurch, dass, ich kann es ganz schwierig beschreiben, so. Also ich, zum einen hat mir halt irgendwie mein letzte Eskapade hat mir halt so geschickt. So, also nicht, weil es mir richtig schlecht danach ging, mir ging es überraschend gut danach. Also ich war wirklich, wie gesagt, ich war dann halt ein paar Tage später auf der Handelbank so, dieses Jahr, jetzt haben wir den 18. oder was weiß ich.
So 20 Tage sind es jetzt.
20 Tage, in den 20 Tagen nicht einmal Suchtdruck gehabt so, ich hatte kein extremes Down, was man ja normalerweise kennt so, ich bin direkt, habe ich angefangen wieder Gesprächstherapie zu machen, Sport, Suchtberatung. Das ganze Potpourri ausgepackt so und bin jetzt nicht mehr, also ich merke halt tatsächlich, auch wenn ich November, Dezember war, nicht nur konsumtechnisch halt ein Rückfall, sondern ich bin halt auch, ich habe den Typen, den ich so gefunden habe in der Therapie, habe ich so wirklich verloren fast schon in Bezug zu dieser Person, weil ich halt auch super depri war, echt schlecht drauf und missmutig so, noch ein bisschen mehr unter missmutig auf jeden Fall, aber ich will jetzt nicht ins Detail gehen und auch niemanden triggern oder so. Mir ging es wirklich schlecht und ich war sehr viel für mich natürlich dann auch und habe mich natürlich auch mit niemandem wirklich mitgeteilt. Habe Selbsthilfegruppe nicht mehr besucht und auch den Bezug zu dem DBT so ein bisschen verloren. Den habe ich jetzt wieder gefunden, aber zwischendurch war es echt düster bei mir.
Aber umso besser, dass du die Dinge, die du in der Therapie gelernt hast, umgesetzt hast nach dem Rückfall, aktiv geworden bist, in die Gruppe wieder gegangen, Sport zu machen, also deine Tools anzuwenden,
und das, sich wieder rauszuarbeiten. Genau, und das läuft seit diesem Jahr wieder ganz gut. Und da merke ich halt, wie sehr die, auch wenn es ein paar Monate zurückliegt, wie sehr die Therapie greift und wie schnell ich gerade auch wieder reinkomme in so eine gewisse Form der Achtsamkeit, in Optimismus, Selbstsicherheit, Sport, aber auch eben die Tools und Skills, worüber wir ja auch geredet hatten, wieder für mich entdecke.
Es ist auf jeden Fall wahrscheinlich schon auch motivierend, wenn man sieht, okay, das ist jetzt passiert, aber es liegt in meiner Hand und ich weiß, was zu tun ist. Oder ist das vielleicht sogar gefährlich für den nächsten Rückfall, weil das Suchtgehirn vielleicht in einer Situation, wo man gefährdet ist, sagt, ja, ist ja okay, hast ja letztes Mal auch geschafft.
Ja, genau, also das ist ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall. Also während meines Konsums habe ich natürlich auch immer mal wieder, ich habe es jetzt nicht mal im Movie gezwungen, aber manchmal ist man auf das Thema gekommen. Manchmal habe ich auch gesagt, ja, hi, ich bin gerade in einem Rückfall, so, ich habe die und die Diagnose. Also ich habe halt auch in meinem Suchtkopf, sage ich jetzt einfach mal so, also während Konsums einigermaßen reflektiert sein können. Jetzt ist es natürlich auch super gefährlich. Also erstmal nehme ich das, ruder ich hier mal ein bisschen wieder zurück. Und zwar, wie reflektiert bist du, wenn du konsumiert hast? Ist klar so. Also du bist nicht du selbst, du bist eine andere Person. Du hast diesen Alkoholoptimismus und ich kann eh alles schaffen, so nach dem Motto, guck mich an so. Ich bin jetzt ja gerade super rational. Ja, bist du es wirklich? Keine Ahnung. Aber also ich habe auf jeden Fall öfters mal ein Gespräch drüber geführt, aber auch während dieses Gespräches halt auch gesagt, ja, aber ich muss halt auch definitiv die Reißleine ziehen und aufhören und darf mich nicht drauf ausruhen. Also das habe ich halt im Suchtkopf mir halt auch gesagt. So.
Aber du warst zumindest so reflektiert, du hattest so diesen Drang, dir nicht in die Tasche zu lügen, sofort. Das ist ein Rückfall, das ist kein Vorfall.
Also
ich bin ehrlich, ich gehe auf Instagram, ich poste das. Du wolltest wahrscheinlich auf keinen Fall dieses Suchtverhalten an den Tag legen, wo man sich was vormacht.
Genau, also das war mir durchaus die ganze Zeit bewusst. So, ich muss den Absprung wieder schaffen, so, ich kann das schaffen, aber ich sollte mich nicht drauf ausruhen. Das war mir während Konsum, vor und nach Konsum durchaus bewusst. Jetzt habe ich den ersten Rückfall öffentlich gemacht. So einen Monat später bin ich wieder rückfällig geworden, das habe ich nicht öffentlich gemacht. Und da war es ja dann wirklich 1 bis 2 wöchentlich und da habe ich echt gesagt, und da war die Gefahr, man hat sich dann halt auch, ich habe mich nicht mehr bei Freunden gemeldet, mit denen ich zusammen abstinent war, also mit Patientinnen und Mitpatienten.
Aus Scham auch.
Aus Scham, aber das wissen halt alle, das wusste ich nach der Therapie von Leuten, die rückfällig geworden sind, die sich bei mir nicht mehr gemeldet haben. Ich mache denen keinen Vorwurf dann in meinem nüchternen Selbst, auch jetzt mache ich denen keinen Vorwurf. Man weiß selber, okay, ich sollte mich vor denen nicht schämen, weil die wissen, wie schwer das ist, aber man macht es halt trotzdem und
ja, ich weiß total,
bricht dann halt auch Kontakt ab oder reagiert nicht mehr wirklich auf Nachrichten oder so und generell ist man dann auch eher für sich, dann ist da Scham vor sich selbst und was nicht alles. Und
das ist sehr interessant, ich habe ja auch ein paar Freunde, die auf dem Weg sind, nüchtern zu werden, von denen ich weiß, dass sie immer mal wieder Rückfälle haben und ich merke das sofort, wann wieder was läuft. Das merke ich daran, wie schnell die antworten, ob die ans Telefon gehen, ob man von denen was hört. Und jetzt gar kein Vorwurf von mir, aber als selber süchtige Person, die jetzt nüchtern ist, merkt man das sofort. Das kannst du sofort zwischen den Zeilen lesen. Man weiß aber auch, man kann wenig tun. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist dann zu nerven und nachzuhaken, weil dann zieht sich die Person ja noch mehr zurück.
Ja. Denke ich auch, ja. Also das hat halt auch dann Druck in mir erzeugt, so, den ich nicht jetzt irgendwie direkt im Schnaps ertränkt habe oder so, aber das hat halt mir dann doch eher zu Isolation geführt. Ich bin halt, also was mir das jetzt auch wieder gezeigt hat, ja, ich, also das musste ich mir jetzt nicht nochmal neu erklären, dass ich, ja, ich bin abhängig. Das Ding ist vom Tisch, das wissen wir jetzt mittlerweile, ja. Das wusste ich auch vor einem halben Jahr, das wusste ich Anfang letzten Jahres, als ich im Entzug war, ist klar. Was ich aber gesehen habe für mich ist, dass ich echt froh bin. Und da ist vielleicht eine Message drin, nach draußen. Ich bin echt froh, dass ich den Absprung mit Anfang 30 geschafft habe. Und nicht erst irgendwie gewartet habe, bis ich der Typ bin, der irgendwie sich vorm Krankenhaus einkackt oder so und nach seiner Mutter schreit. Das ist jetzt ein schlimmes Bild, was ich erzeuge, aber das ist etwas, was ich während meiner Therapie tatsächlich gesehen habe.
Du meinst Leute, die dann schon psychotisch sind?
Also psychotisch.
Wo du ja nicht rauskommst.
So, wo du nicht mehr rauskommst. Eine Sucht, wenn die rückfällig geworden sind, dann, also ich war letzte oder vorletzte Woche war ich auf der Station, aber habe einfach nur mal die Sozialarbeiterin da getroffen und einen Kaffee mit der getrunken. Und da habe ich halt Leute wiedererkannt von vor einem halben Jahr. Und die sind nicht seit einem halben Jahr da. Die sind halt wieder rückfällig geworden und haben wieder Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Und das ist halt der Krankheitsaspekt. Und deswegen bin ich froh. Und ich sage nicht, dass es nicht so kommen könnte, wenn ich jetzt wieder anfangen würde zu trinken. Ganz sicher würde es wahrscheinlich so kommen. Aber ich bin froh, dass ich jetzt mit 31
Nicht komplett abgestürzt
habe und jetzt schon diese Erkenntnis habe, die Krankheitseinsicht und auch den Abstinenzwunsch und halt das Hilfesystem zu Hilfe genommen habe. Weil mit 30 sehe ich gut aus, mit 40 sehe ich vielleicht auch noch gut aus, aber mit 50 bin ich der Typ, der kein Zurück mehr kennt.
Ja.
50 ist kein Alter. So, ja. Und diese Leute, die ich da teilweise auf Stationen sehe, zum einen sehen sie erstmal wesentlich älter aus.
Sie sehen aus wie 70 und sind 50,
halt, ja. Genau. Und die haben halt ewig nicht getrunken, vielleicht zwischendurch sogar mal, gab es auch. Es gab Leute, die haben 20 Jahre nicht gesoffen, dann sind die 3 Jahre lang so abgestürzt, dass sie am Ende Desinfektionsmittel gesoffen haben.
Ganz kurz vielleicht noch zu Korsakow, das ist ja eine Folgeerscheinung von zu viel Alkohol. Man wird da auch, glaube ich, ein sehr unangenehmer Mensch. Ne? Man wird sehr aggressiv und unfreundlich zu den Leuten. Leute,
ja, also nicht nur das, sondern einfach auch, es ist wie psychotisch so. Die Leute sind richtig aggro, können sich an nichts erinnern, so sind komplett im Delir und das halt nüchtern, ne? Weil sie sich gehören,
sind auch hängen
weggesoffen haben.
Ja.
Also man merkt vielleicht auch in dieser Folge, so Dialektik ist gerade momentan nicht so viel hängen geblieben, so das, mit auf die Sprache achten zumindest.
Das ist okay. Aber ich bin ja auch kein Sucht-Podcast hier. Wir wird so oft über Sucht geredet, aber wir sind nicht primär ein Sucht-Podcast, deswegen nehmen wir hier auch keine Rücksicht auf irgendwelche Triggerworte oder sonst was. Ich weiß zum Beispiel bei John und Hagen.
Das ist unsere Triggerwarnung am Ende.
Am Ende kommt die Triggerwarnung. Hättet ihr vielleicht nicht hören sollen, wenn ihr jetzt rückfällig geworden seid. Aber so Leute wie John und Hagen bei Sucht und Süchtig sind halt Worte wie ballern oder leihen oder was mir auch zum Vorwurf gemacht wurde, aber ich wusste das gar nicht. Haben einige Leute kommentiert bei der Folge von Sucht und Süchtig, wo ich zu Gast war, so wurden aber die ganzen Triggerworte verwendet.
Ja, also in der Therapie macht man das definitiv nicht.
Man darf nicht ballern sagen und so, ne?
Ja, es ist halt suchtverherrlichendes Verhalten. Es triggert nicht nur, es ist halt auch verherrlichend und es kommt halt auch drauf an, in welchem Kontext und von wem es kommt und sonst was, wo dann rutscht einem sowas halt auch mal raus, so. Aber wenn man da so ein bisschen drauf achtet, dann hilft es, mir hat es zum Beispiel zumindest geholfen, da eine gewisse, besser eine Distanz zum Konsum aufzubauen.
Hm.
Nicht zu meiner Vergangenheit, nicht zu mir selbst, aber eben zum Konsum. Mich triggert sowas nicht wirklich, aber wenn man halt so diesen Sprech halt so drin hat, dann ist es halt so ein so eine sich selbst bestätigende.
Bei mir macht das auch was, wenn einer irgendwie sehr genüsslich das beschreibt, wie er sich vom Stein Kokain abmacht und dann eine Line legt. Das sind auch Bilder, die, apropos triggern, die viele andere vielleicht da draußen auch beschäftigen.
Das triggert mich zum Glück nicht, weil ich halt gewisse Substanzen erst später angefangen habe und tatsächlich, also ich bin Polytox unterwegs gewesen lange Zeit, aber eben immer nur, wenn ich getrunken habe, habe ich dann manchmal dazu konsumiert, aber dann war es halt auch wirklich, dass ich halt auch echt schwer dann aufhören konnte.
Heidewitzka, ja, wenn wie so ein Dampfschiff oder wie so ein Frachter, ja. wenn der bremst, das dauert irgendwie 5 Kilometer.
Ich merke das halt unter den Substanzen, also am wenigsten, mehr oder weniger, also wegen der Darreichungsform nicht, weil es halt auch, jetzt gehe ich halt ins, also du nimmst Kokain ja genauso, wie du Amphetamine nimmst.
Das Wort Darreichungsform in Verbindung.
Ich sehe auch gerade so ein Tablett reinschweben.
In Verbindung mit,
ja.
Also wo halt irgendwie noch die Balsenkekse drauf liegen, ja, und genau. Dann ein paar Lines dazu.
Genau, also das ist halt das Gleiche wie bei Amphe, deswegen ist
Speed,
auch Amphe, ja. Speed, Amphetamin. Dementsprechend kann mich das, wenn ich das sehe, in der Form halt auch eher triggern, aber die Substanz Kokain als solche löst nicht so viel in mir aus wie Amphetamin, weil ich es seltener genommen habe und auch erst mit Mitte 20 zum ersten Mal konsumiert habe. Nicht so wie Alkohol mit in meinen Teenagerjahren und dann in den Early 20s.
Bei mir, ich habe sehr spät damit angefangen, es hat aber trotzdem mich relativ schnell fasziniert.
Ja, ich glaube, ich war einfach zu sehr mit anderen Substanzen beschäftigt, um dann noch irgendwie Kokain, Gott sei Dank, sage ich mal, ich weiß ja, wo
Kokain hinführen kann. Du warst leider auch zu arm. Vielleicht, das hat ja auch ein bisschen geschützt.
Adding insult to injury, ja, Armut schützt.
Das ist unser Armut schützt vor Kokainkonsum.
Armut schützt vor Sucht. Ja, das wäre schön, wenn das so wäre. Dann würden die Leute nicht Korn für 4 Euro kaufen können überall. Ja.
Ich finde es ist ein bisschen abgedroschen, aber ich finde es echt immer noch krass, dass an der Supermarktkasse, also wirklich auf Augenhöhe am besten platziert. Und nicht nur für 4 Euro, du kannst für 1,80 einen Korn holen oder einen Wodka.
Die Zündkerzen, die einfach nur so scheiße schmecken, dass du direkt merkst, okay, ich habe es verdient, arm zu sein, so ungefähr. Also wirklich, das ist ja wirklich Selbstgeißelung, das ist wirklich Sucht, wenn du den Scheiß saufen musst. Ich meine, so Unterberg und so Scheiß. So. Also ich bin, also mir passiert das, das kann ich mit ziemlicher Sicherheit behaupten, dass ich nicht an der Supermarktkasse stehe und rückfällig werde in dem Moment. Aber ich schaue mir diese Flaschen schon manchmal an und denke mir so, also nicht sondern so, oh, jetzt steht da wieder Alkohol. So, man nimmt es halt anders wahr. Ja. So, und mit Sicherheit sind da auch Leute direkt an dieser Kasse schon mal rückfällig geworden. Oder eben an dem Schnapsregal, was auch sehr nah an der Kasse ist. So, also
ich glaube, es wird sich, ich hoffe, dass sich die Gesetze da stark ändern werden. Ich war mit 20 in einem Studentenaustausch in Norwegen für ein halbes Jahr in Oslo. Und dort gibt es sehr stark, ich glaube, die prohibitivsten Alkoholgesetze wahrscheinlich weltweit. Ja, außer jetzt irgendwie arabische Länder wie Dubai, wo das teilweise komplett verboten ist. Aber Bier gibt es dort im Supermarkt ab 18 Uhr auch nicht mehr. Nirgendwo, das wird dann abgedeckt. Was ich sehr sinnvoll finde, weil es ist dann noch halt häufig, dass man halt abends den Suchtdruck kriegt und rausgeht. Ab 18 Uhr nicht mehr. Und ich kann mich damals erinnern, eine Flasche Absolut für die härteren Alkoholika musst du in einen Spezialladen gehen. In Schweden heißt das Systembolaget oder in Norwegen, weiß ich gar nicht. Also es sind dann spezielle Läden von der Regierung geführt. Da hat eine Flasche Absolut, ich glaube 0,5 sogar, ich glaube 80 Euro gekostet. Damals schon, vor 20 Jahren. Also prohibitiv.
Ist das der Preis oder ist das halt auch überwegend Steuer?
Also ich weiß, das sind nur Steuern. Damals habe ich das sehr kritisch gesehen, weil das Suchtverhalten oder das Trinkverhalten in Norwegen, die Leute trinken dort sehr viel und die Jugendlichen auch. Es gab keinen Umgang mit Alkohol. Ich kann mich erinnern, ich und ein Kumpel haben manchmal Bundesliga geguckt im Studentenwohnheim um 15.30 Uhr.
Sag bitte noch ein deutsches Wort. Bundesliga im Studentenwohnheim.
Im Studentenwohnheim, Bundesliga, Konferenz und haben dann auf der Couch gesessen und ein Bier getrunken, einfach so casual nachmittags. Und die Norweger kamen halt vorbei und waren so, what the fuck, was macht ihr? Die trinken halt wirklich nur Alkohol, um sich volllaufen zu lassen. Und das habe ich kritisch gesehen. Die haben wirklich, und im Club war der Alkohol mega teuer und der Club hatte nicht lange auf. Was die gemacht haben, es gab ein Vorspiel, da haben die sich einfach richtig, also wirklich mit System einen reingelötet, sind in diesen Club, da haben sie nichts getrunken, weil es zu teuer war. Und dann wieder
zu Hause. Wo kämen wir das denn her? Ja. Also ist ja wieder heim.
Also genau, aber dort halt noch viel krasser, weil der Preisunterschied noch viel, viel höher ist. Also dort gab es keinen Alkoholkonsum, keinen Genuss-Alkoholkonsum.
Aber ist ehrlich. Also weil im Endeffekt macht das die Substanz mit einem potenziell.
Ich glaube trotzdem, dass diese Gesetze Alkoholkonsum in frühen oder in jungen Jahren verhindern, zumindest erschweren. Also du hast gewisse Hürden, es ist nicht so leicht ranzukommen, es ist teurer. Ich finde das sinnvoll. Und Werbung gibt es schon mal gar nicht für Alkohol.
Also ich glaube, John und Hagen machen das ja auch gerade, ne? Dass die irgendwie
gegen Alkoholwerbung.
Alkoholwerbung sich engagieren wollen. Bin ich eigentlich auch voll am Start. Oder wäre ich am Start, wie gesagt, also bin ich auch Fan von und würde ich so unterschreiben. Alkoholverbot. Ganz ehrlich, kriegst du nicht umgesetzt. Nein. Das ist wie Waffenverbot in den USA, kriegst du auch nicht umgesetzt, so einfach. Ne? Also auch wenn es Sinn macht.
Da rede ich auch gar nicht von, aber zumindest eigentlich wie in den USA, warum muss man vor 21, ich finde das eigentlich sehr sinnvoll. Wird in Deutschland nie durchzusetzen sein. Wir haben eine große Alkohollobby. Aber eigentlich muss es nicht sein, dass Leute so früh anfangen zu trinken. Vor allem ich glaube, Bier kann man immer noch mit 16
kaufen. Also das auf jeden Fall anheben auf 18, wäre, bin ich auf jeden Fall dafür. Auf 21 wäre natürlich auch schön. Jetzt kommt das Gegenargument, ja, aber die saufen. Ich habe ja auch schon mit 13 gesoffen, das war ab 16. Ja, aber das Ding ist, es geht nicht darum, dass die Leute schwerer rankommen. Zum einen tun sie das natürlich dann auch ein bisschen. Ich meine, Drogen sind verboten und wir sind abhängig davon geworden. Ne?
Aber es gibt trotzdem Hürden.
Es gibt Hürden und das ist auch ein Signal, finde ich, irgendwie das anzuheben auf ein anderes Alter. Und wenn die Leute irgendwie saufen möchten oder und die Eltern das irgendwie oder irgendwie die Kinder, es sind Kinder,
klar.
An den Stoff rankommen, dann ist es so. Das wirst du nie verhindern können, aber du sendest halt, wie gesagt, Signale in die richtige Richtung, meiner Meinung nach.
Finde ich, setzt auf jeden Fall ein Zeichen als Gesellschaft. John hatte auch einen sehr interessanten Punkt zum Thema Legalisierung von Cannabis, über den ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Und er meinte, das Positive daran ist, dass du den Gang zum Dealer cuttest für die Jugend. Und der Dealer ist dann häufig das Einfalltor für weitere Substanzen. Du gehst da vielleicht ein Jahr lang hin, um dir Gras zu kaufen. Und auf einmal sagt er, hast du schon mal Speed probiert?
Ja. Und dann gehst du dahin, um dir Amphetamin zu kaufen und genau. Dann kannst du schlechter schlafen und dann kriegst du Benzos wahrscheinlich irgendwie.
Genau, das ist dann, das finde ich ein sehr, ja. Ich glaube auf jeden Fall, dass uns die nächsten 10 Jahre dieses Thema Legalisierung, Aufklärung stark beschäftigen wird weiter. Ja. Und ich glaube, da wird sich einiges tun.
Ich denke auch.
Hoffen wir auf jeden Fall.
Je nachdem, was Sarah Wagenknecht sofort hat durchzusetzen.
Was? Sarah Wagenknecht, wir haben...
du hattest ja dann Reel erstellt, so.
Ja.
Ich bin, zum einen bin ich nicht überrascht, dass sich Rechte nicht echauffiert haben, weil du wahrscheinlich nicht so viele Rechte unter deinen Hörern hast. Hoffentlich, aber da haben sich auch echt etliche Linke auf den Schlips getreten gefühlt.
Stimmt.
Aber auch eher so, sie haben es persönlich genommen, weil sie als Linker...
Ist sie noch links?
Nein, ja, aber sie hat halt Leute aus der linken und aus der rechten Ecke, kommen da wirklich einfach irgendwie zusammen so. Ja. Und natürlich, die linke Szene, gibt es eine linke Szene? Nee. Eigentlich nicht. Ich würde mich eigentlich auch eher in die Richtung einschätzen, so, aber wenn ich so eine Scheiße lese, dann ach du liebe Zeit.
Also Sarah Wagenknecht, glaube ich, gerade bei 17%, das Bündnis Sarah, wie heißt das Bündnis? BSW, ne? Bündnis Sarah Wagenknecht.
BSW.
BSR.
BSE.
BSE, Bündnis Sarah Wagenknecht. Wir werden sehen. Es werden auf jeden Fall spannende Jahre, die nächsten 2 Jahre. AfD bei irgendwie 120% und Sarah Wagenknecht bei 17%.
Mal gucken, wie lange der Podcast oben bleibt.
Ja, wir werden sehen. Ich glaube, der wird oben bleiben. Ich habe letzte Woche eine Folge aufgenommen zum Thema Jeffrey Epstein, mit Hendrik Bremer, Rasmus Simancic und Florentino Osche. Möchte ich nochmal darauf verweisen, das ist eine coole Folge geworden. Sehr informativ, aber auch
Ich dachte, jetzt kommt, ich möchte nochmal darauf verweisen, es ist auch eine Frau dabei.
Es ist auch eine Frau dabei. Eine Augenzeugin war dabei.
Zeitzeugin. Entschuldigung, ich glaube, Florentino kennt mich nicht mal mit Vornamen. Entschuldigung, Florentino.
Nein, ist natürlich ein Spaß. Es war eine informative, aber auch launige Runde. Ich glaube, die Folge ist jetzt, während das rauskommt, schon live. Ist eine YouTube-Only-Folge. Das heißt, wenn ihr jetzt auf Spotify hört, müsst ihr mal bei YouTube vorbeischauen, bei meinem Kanal, Moritz Hohl. Und für alle, die das auf YouTube hören, ich bringe auch jede Woche auf Spotify einen Podcast raus. Ich glaube, es wird sehr viele Kommentare geben. Leute, die Besserwisser sind, was doch keine Verschwörungstheorien sind. Natürlich hat er sich umgebracht. Clinton ist unschuldig, natürlich. Dazu wird es viele Kommentare geben und wahrscheinlich auch einige, die sich beschweren werden. So, wie kann man Witze über sowas machen?
Ja, wie kann man Witze über sowas machen?
Tja. Wir steigen jetzt ins Eis, würde ich sagen.
Wir steigen ins Eis. Kann ich noch was pitchen?
Du kannst noch was pitchen und ich habe eh noch eine Frage. Pitch erstmal was, dann habe ich noch eine Frage. Zu pluggen, meinst du? Oder?
In Anführungszeichen neuen Instagram-Account, weil ich auf meinem neuen Handy nicht auf den alten zugreifen kann. Irgendwie ist sehr
korrumpiert. Ist auch egal.
Ist egal.
Basti Babel.
Basti Babel wie die Langhandel. Ihr könnt auch Basti Bargeld immer noch folgen, aber gerne auch beiden. Und ich suche eine Wohnung oder WG in Berlin im Laufe diesen Jahres. Also wenn ihr was wisst oder selber einen Mitbewohner, Mitbewohnerin, Mieterin sucht, dann lasse ich mir für euch die Titten machen.
Ja, meldet euch bei Basti. Finde ich spannend auch mal zu sehen, ob diese Community mittlerweile schon groß genug ist, damit das Früchte trägt. Für mich auch ein gutes Zeichen, wenn ich mal auf der Straße sitzen sollte, dann habe ich nur noch euch. Für Hagen hat das auch sehr gut funktioniert, der hat eine Wohnung.
Ja, Digga, aber Hagen ist halt aber auch
ein bisschen größer, der Podcast. Ein
ARD-Podcast.
Ja.
Dementsprechend, also ich gönne sie ihm, aber ich habe nicht die Reichweite von Hagen.
Ja. Vielleicht werden wir die hier mit erreichen. Ich habe noch eine Frage zum. Letztes Mal haben wir viel über Borderline gesprochen.
Ja, bitte.
Ja, über die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Wie geht's dir damit zurzeit? Jetzt auch durch die Rückfälle und überhaupt, wie ist dein Anspannungslevel? Oder?
Ja, das ist halt das Ding. Also ich messe die halt weniger. Ich habe halt den Zugang so ein bisschen zu dem DBT-Aspekt so ein bisschen verloren.
Sag nochmal, was DBT heißt.
Dialektisch-Behavioral...
Verhaltenstherapie.
Genau.
Behavioral Therapy.
Dialectical Behavioral Therapy. Mhm. Das ist DBT. Und ich habe so ein bisschen den Zugang dazu verloren gehabt.
Nicht vielleicht nur noch dialektisch bedeutet, dass man achtsam mit sich selber kommuniziert auch, und über sich selber redet. Ja.
Genau, also Dialektik ist im Endeffekt, google die Definition bitte selbst,
googelt,
ich krieg's gerade nicht auf die Reihe, aber im Endeffekt war die Therapie, war eine Verhaltenstherapie, behavioral, das glaube ich kann man sich herleiten, und dialektisch ist halt achtsamer Umgang.
Nett zu sich selber sein.
Nett zu sich selbst und zu anderen sein, natürlich auch auf die Sprache achten, und es ist eine Therapieform für Menschen mit Borderline-Erkrankungen, kann aber auch bei ADHS helfen, definitiv, bei Sucht zum Teil halt auch, ist eine Therapieform, die von einer Person mit Diagnose Borderline, die auch Psychologin war und Zen-Meisterin, entwickelt worden. Es greift tatsächlich Verhaltenstherapie und Zen-Buddhismus greifen da ineinander quasi, und das ist
sehr hilfreich. Das ist schon hilfreich. Ein bisschen länger her bei dir, aber wie geht's dir zurzeit mit, wie sind die Symptome zurzeit bei dir mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung?
Es wird wieder, und da kommen wir hin, ne? Man soll nicht werten. Sprachlich oder es vermeiden. Das heißt, schlechter oder besser sage ich es nicht. Ich hatte ein paar herausfordernde Wochen und Monate, November, Dezember. Nicht nur mit Konsum, sondern eben auch mein Selbstwert und mein, also das ist halt, das haben Menschen mit Depressionen auch. Also Borderline-Symptomatik ist vorhanden immer noch. Ich bin immer noch, meine Anspannungen regulieren, ist mir schwerer gefallen in der Vergangenheit, wird jetzt wieder besser. Emotionale Struggle sind nach wie vor vorhanden, einfach weil, ne, nur weil man Therapie hat, hört nicht auf, das Leben zu passieren, dass gewisse Sachen sich ereignen, die einen eher mitnehmen, was halt auch ein bisschen immer noch der Fall ist oder wieder oder.
Aber wird jetzt.
Ich komme durch, sage ich mal. Also gewisse, ich merke halt, was ich merke, ist, dass gewisse Sachen mich nicht mehr in so extreme emotionale.
Du bist nicht mehr so leicht aus der Bahn zu werfen. Genau. Die Lows sind nicht mehr so
extrem, auf jeden Fall. Ich kann im Alltag damit besser umgehen und ich habe auch eine bessere Verbindung und zu mir selbst und eine höhere Achtsamkeit. Das heißt, ich kann meine Gefühle besser einschätzen und mich auch davon distanzieren. So. Es gibt Sachen, die sich ereignen oder die man so mitbekommt, hört, liest, wie auch immer, die einen natürlich traurig machen, aber man kann sich besser davon distanzieren und ist nicht mehr so emotional abhängig.
Das ist schön zu hören. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin. Das klingt jetzt so förmlich. Wir gehen jetzt ins Eis, oder?
Ich gehe ins Wasser.
Let's go. Basti, bist du dir sicher, dass du das möchtest?
Ach, überhaupt nicht.
Ja? Sollen wir mal reingucken? Komm, wir gucken mal rein. Du darfst mal den Deckel zur Seite schieben. Und gucken wir uns das mal an, was da los ist. Guck mal, ist gar nicht so krass gefroren. Ist gefroren? Wie so ein russischer Bärenfänger. Ja, hast du. Hier, nimm den Hammer. Nimm den Hammer. Ah. Also, es reicht auch schon. Es reicht eigentlich so. Wichtig ist, dass wir hier hinten, guck mal hier. Wie tief geht das? 3 Meter tief. Einfach runter, Hände draußen lassen und dann atmen.
Ich pass rein.
Du passt rein, so. Hände draußen lassen. Hände würde ich draußen lassen. Das ist sonst.
Würde ich auch. Jetzt ist es nass.
Ist zu kalt. Naja, ich hab noch ein paar Termine. Ich komme dann wieder in einer halben Stunde. Aber mit den Schuhen ist geil wahrscheinlich, ne? Sind die Füße kalt? Nee. Du wirst den Spot deines Lebens gleich spielen, ey.
Also dafür ist zu wenig Platz. Das ist wahrscheinlich die eigentliche Herausforderung.
Nee. Mann, wie ein Techno-Viking-Vibe so ein bisschen.
Das Wasser ist sehr kalt. Das macht die Muskeln kleiner.
Nicht nur die Muskeln, auch die Schwellkörper. Alles klar, so. Boah, jetzt hat Basti so geil durchgezogen, jetzt bin ich dran.
Moritz Hohl hat eine Premiere.
Du hast mir die Schuhe eingeweiht. Du durfst meine Socken entjungfern.
Ja, man soll ja auch in Doc Martens pingeln, damit die sich besser einlaufen.
Ey, das hilft so viel mit den Socken.
Hände draußen lassen, hat mir jemand gesagt.
Ist kalt. Aber eigentlich so jetzt irgendwann geht's, ne?
Bei mir ging's von Anfang an irgendwie gefühlt.
Muss mir die Ohren zuhalten, wenn meine. Danke. So, jetzt Ende der Frage. Tschüss.